Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Einer der Texte, die für den heutigen Sonntag als Predigtext vorgeschlagen sind, steht im Buch Genesis, im ersten Buch Mose, Kapitel 28. Ich lese die Verse 10 bis 19. Aber Jakob zog aus von Beersheba und machte sich auf den Weg nach Haran und kam an eine Stätte. Da blieb er über Nacht, denn die Sonne war untergegangen. Und er nahm einen Stein von der Stätte und legte ihn zu seinen Häupten und legte sich an der Stätte schlafen. Und ihm träumte, und siehe, eine Leiter stand auf Erden, die rührte mit der Spitze an den Himmel. Und siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder. Und der Herr stand oben darauf und sprach: Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und Isaaks Gott. Das Land, darauf du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Und dein Geschlecht soll werden wie der Staub auf Erden, und du sollst ausgebreitet werden gegen Westen und Osten, Norden und Süden. Und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst. Und will dich wieder herbringen in dieses Land, denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. Als nun Jakob von seinem Schlaf aufwachte, sprach er: Fürwahr, der Herr ist an dieser Stätte, und ich wusste es nicht. Und er fürchtete sich und sprach: Wie heilig ist diese Stätte! Hier ist nichts anderes als Gottes Haus, und hier ist die Pforte des Himmels. Und Jakob stand früh am Morgen auf und nahm den Stein, den er zu seinen Häupten gelegt hatte, und richtete ihn auf zu einem Steinmal und goss Öl oben drauf und nannte die Stätte Bethel. Liebe Gemeinde, und Jakob nahm den Stein, den er zu seinen Häupten gelegt hatte, goss Öl oben drauf und nannte die Stätte Bethel. Bethel, viele von uns kennen diesen Ortsnamen von den von Bodelschwingschen Anstalten in der Nähe von Bielefeld, das größte Diakoniewerk Deutschlands, wahrscheinlich Europas, betreut etwa 20.000 kranke, behinderte und benachteiligte Menschen, Altkleidersammlung für Bethel, viele kennen das, und früher gab man da auch Briefmarken hin, ich weiß gar nicht, ob das immer noch geschieht, wahrscheinlich ja. Bethel, wenn man es richtig hebräisch ausspricht, würde man sagen Bet-El, also in zwei Silben, Bet-El, und das heißt Bet, das Haus, und El ist Gott, also das Haus Gottes, ein Gotteshaus. Um das geht es da. Aus der Geschichte von Jakob erfahren wir, dass Bethel ursprünglich ein ziemlich unwirtlicher Ort irgendwo in der Wüste gewesen ist, in der Nähe von Beersheba. Hier richtet Jakob diesen Stein auf und gießt Öl drüber und nennt diesen Ort Bet-El, Haus Gottes. Und später wird da ein Heiligtum für Israel draus. Bet-El, also ein Ort, wo Gott begegnet. So hat Jakob und so hat wohl später auch Friedrich von Bodelschwingh es gemeint, Bethel ein Ort, wo man Gott begegnen kann. Wo ist für Sie so ein Ort? Ist das hier vielleicht die Stadtkirche? Dort, wo Sie sonntags zur Kirche gehen, oder eine andere Kirche, vielleicht die Heimatkirche, wo man herkommt, wo man getauft wurde, konfirmiert oder geheiratet hat. Und dann gibt es ja auch Leute, die sagen, dort am Meer oder dort irgendwo auf einem Berg in den Alpen und meinetwegen auch im Wald, da begegnet mir Gott. Und manche Leute können das auch zeitlich sehr präzis einordnen und sagen, Mensch, als es mir so schlecht ging, als ich vor 2 Jahren im Krankenhaus lag, da ist mir Gott wirklich begegnet. Und manche, da bleibt das viel allgemeiner, da sagt man denn so, ja, im Gottesdienst oder beim Lesen in der Bibel, da spüre ich etwas von der Nähe des lebendigen Gottes. Und dann gibt es durchaus auch natürlich Leute, die sagen, Gott, der ist mir eigentlich noch nie begegnet. Vielleicht ist die Geschichte von Jakob gerade für solche Leute eine Ermutigung. Wie war das also bei Jakob? Jakob, der Sohn Isaaks, der Enkel Abrahams, der Vater der 12 Stämme Israels, er ist nicht zum Spaß in Bethel, da in der Wüste. Er ist auf der Flucht. Jakob ist nämlich ein Trickser, ein Täuscher. Jaakov, das heißt nichts anderes als tricksen oder täuschen. Er hat gerade seinen Vater getäuscht und seinen Bruder reingelegt. Mit Hilfe seiner Mutter Rebekka hat er sich das Erstgeborenenrecht erschlichen. Und Esau, sein Bruder, dem es eigentlich zugestanden hätte, der tobt vor Zorn und schwört tödliche Rache. Auf wem ruht wohl der Segen Gottes? Diese Frage hatte ja in der Bibel schon den ersten Brudermord ausgelöst. Die Sache mit Kain und Abel. Zeichnet sich hier gleich das nächste Drama ab? Die Mutter Rebekka will ihren Jakob, der Lieblingssohn, will ihn retten und sie tarnt sein Verschwinden als Brautsuche. Er soll in das Land gehen, wo sie herkommt und von wo einst Abraham in das Land Kanaan, in das gelobte Land aufgebrochen war. Doch all die Tarnung kann eine Tatsache nicht verbergen. Er ist und er bleibt auf der Flucht. Kurze Zeit nur, sagt Rebekka, soll er in der Fremde bleiben, ein paar Tage vielleicht, bis der Zorn seines Bruders verraucht ist. Und aus den paar Tagen werden dann 20 lange Jahre. Jakob, ein Flüchtling also, der seine Flucht, seine plötzliche Unbehaustheit selbst verschuldet hat. Menschen auf der Flucht, die gibt es heute ja auch sehr, sehr viele. Und die meisten sind daran unschuldig. Ich meine jetzt einmal natürlich die vielen Flüchtlinge, die zu uns kommen aus Syrien, aus Afghanistan, aus vielen Ländern Afrikas. Aber es gibt auch andere Flüchtlinge und andere Fluchten. Manche Leute versuchen irgendwie auszusteigen. Auch das kann eine Flucht sein. Ein anderer flieht vielleicht in eine neue Beziehung. Und ein dritter flieht vielleicht in einen neuen Beruf, weil er nicht zufrieden ist. Oder jemand versteckt sich in irgendeiner privaten Nische. Doch überall in der Gesellschaft, in der neuen Firma, in der neuen Beziehung, überall begegnet man dem alten Bekannten, nämlich sich selbst. Mit den Ecken und Kanten, vor denen man vielleicht auch gerade weglaufen wollte, den Fehlern und den Schwächen. Und so sehe ich mir den Jakob so vor mir in der Wüste stehen, viel mehr als das, was er am Leibe trägt, an Klamotten hat er nicht, noch vielleicht ein Wanderstab und irgendeine Tasche oder was. Aber er selbst, Jakob, er selbst wird sich nicht los. Gelegentlich dreht er sich vorsichtig um. Werde ich vielleicht verfolgt? Und missmutig eilt er dann weiter. Gedanken schwirren ihm sicherlich durch den Kopf. Mensch, hätte ich das alles doch nicht gemacht. Ja, das Erstgeborenenrecht, das habe ich jetzt wohl, aber ich kann mir doch gar nichts dafür kaufen. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein, so hatte Gott es einst seinem Großvater Abraham verheißen, als der sich aufmachte in das gelobte Land. Jakob, auf dem dieser Segen nun ruht, geht den Weg Abrahams. Nur er geht ihn quasi in die falsche Richtung. Er muss wieder zurück, als Flüchtling nun auch noch. Und mit jedem Schritt, den er macht, scheint er sich weiter von dem Segen Gottes zu entfernen und auch von dem gelobten Land. Was war aus der Verheißung Gottes für diese Stammfamilie Israels geworden? Durch Betrug verspielt. An der Stelle, in der unser Predigttext einsetzt, ist Jakob kurz davor, das Land Kanaan, das gelobte Land, zu verlassen. Er hat gerade mal 100 Kilometer zurückgelegt und sowas wie 1000 Kilometer liegen noch vor ihm. Er muss nämlich dahin, wo heute die Kurden und die Türken Krieg führen, ins Zweistromland. Und eine lange, lange Strecke liegt da noch vor ihm. Und die Nacht kommt und er ist erschöpft. Und es kommt dieser Punkt der Erschöpfung, die Grenze, wo es nicht mehr weitergeht. Und da liegt er nun erschöpft auf einem Stein in der Wüste. Da holt sie ihn ein, die Dunkelheit. Sie drängt sich von allen Seiten an ihn heran. Das Dunkel seiner unrühmlichen Vergangenheit, der Verlust der schützenden Familie, die finstere Ungewissheit seiner Zukunft. Auf einem Stein, ich finde, das ist ein tolles Bild, auf einem Stein bettet er seinen Kopf. Das ist sicherlich kein sanftes Ruhekissen. Jakob, der Flüchtling, der seinen Weg bis hierher in Furcht und Ungewissenheit und Sorge mehr gehetzt als gegangen ist. So fängt die Geschichte an. Jemand, der völlig unglücklich ist. Und wenn wir auf den Schluss dieser Geschichte schauen, nur einen Tag weiter, da heißt es, wörtlich übersetzt, da trug Jakob seine Füße und ging. Er trug seine Füße und ging. Komisch, das hört sich merkwürdig an. Und die jüdischen Ausleger haben das von einem Sprichwort abgeleitet. Da heißt es nämlich, der Bauch trägt die Füße. Und das heißt nichts anderes als, wenn man sich rundherum wohlfühlt, dann geht man auch gern, dann geht es sich viel, viel leichter. Man könnte den Schluss also etwas salopp so übersetzen, Jakob hat sich nach dieser Nacht frohen Mutes auf den Weg gemacht. Allerdings hat er noch den langen Teil der Reise vor sich. Und objektiv hat sich doch eigentlich nichts verändert daran. Was ist also geschehen in dieser Nacht? Er kommt doch so müde und erschöpft, völlig fertig an und geht dann guten Mutes weiter. Was liegt dazwischen? Dazwischen liegt eine Begegnung mit Gott, die alles anders macht. Bethel, Haus Gottes. Hier hat die Flucht Jakobs vor sich selbst ein Ende, weil Gott ihn findet. Und er sich von Gott finden lässt. Gott begegnet Jakob im Traum. Vielleicht muss man selbst mal wieder auf seine Träume gucken, was da alles so passieren kann. Nur ein Traum, könnte man sagen. Ein fantastischer Traum, ein Aufgang, eine Leiter, so wird es geschildert. Und diese Leiter wird, wenn man das genau liest, aus dem Himmel auf die Erde gestellt, nicht umgekehrt. Das heißt doch auch, wir Menschen können eben keine Leiter von unten zu Gott aufbauen und da hochgehen. Die Operation mit dem Turmbau zu Babel hat gezeigt, da wird nichts draus. Darum kommt die Leiter vom Himmel herab und sie erreicht gerade an der Stelle den Erdboden, wo Jakob liegt. Engel, Boten Gottes, die steigen da auf und nieder, so wird es geschildert. Und ich stelle mir das so vor, dass sie etwas nach oben bringen, nämlich die Not, die Scham, die Schuld, den Kummer von Jakob. Und sie bringen etwas runter zu ihm von Gott, der ganz oben auf der obersten Stufe der Leiter sitzt, nämlich den Trost Gottes. Und Jakob, der noch nicht mal eine Frau hat, hört, wie ihm zahllose Nachkommen versprochen werden und dazu das Land, das er doch gerade fluchtartig verlässt. Gottes Versprechen an seinen Großvater Abraham wird für ihn erneuert. Gottes Versprechen gilt. Es gilt sogar dem Jakob, der letztlich ein Betrüger war. Getrickst, getäuscht hat er. Und dann wechselt er Gott sei Dank auch seinen Namen. Er heißt dann ja gar nicht mehr Jakob, sondern er heißt Israel. Und so gilt dieses Versprechen eben dem Volk Israel. Menschen, die Jahrhunderte später im Exil in Babylon diese Geschichte von Jakob aufschreiben, auch als Trost für sich selbst. Man kann in die Ferne geraten, aber man kommt irgendwann zurück, weil Gott es doch versprochen hat. Und dieses Versprechen, das gilt. Und das gilt auch uns Christen. Für uns kommt die Himmelsleiter da herunter, wo Christus der Menschensohn ist. Ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und herabfahren auf des Menschensohn. So heißt es am Anfang des Johannesevangeliums. Und so wollen wir dann die Zusage Gottes wirklich auf uns beziehen. Siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst, sagt Gott. Der allmächtige Gott, der den Himmel öffnet für uns, für Israel, für Jakob, er verspricht, uns auf unserem Lebensweg zu begleiten. Und wer die Begleitung Gottes spürt, wer seine Stimme hört wie einst Jakob, der wird hier oder da vielleicht überrascht feststellen, ja, hier ist Bethel, hier ist ein Haus Gottes. Und wer Gott begegnet, den wird diese Begegnung auch verändern. Das zeigt die Geschichte von Jakob. Nach dieser traumhaften Begegnung in der Nacht stellt er fest, für wahr, der Herr ist an dieser Stätte und ich wusste es nicht. Er fürchtete sich und sprach, wie heilig ist diese Stätte. Hier ist nichts anderes als Gottes Haus und hier ist die Pforte des Himmels. Und eine der Pointen dieser Geschichte ist wahrscheinlich, wenn sie in Babel aufgeschrieben worden ist, in Babylon. Pforte des Himmels, das heißt auf Babylonisch, so habe ich es irgendwo gelesen, Babel. Wer jene Pforte sucht, den Ort, wo Himmel und Erde sich berühren, der ist auf dem Turm, der in Babel gebaut wurde, an der falschen Stelle, am falschen Platz. Nicht der Mensch kann zu diesem Ort emporsteigen, sondern Gott. Gott selbst ist es, der von oben eine Leiter, eine Treppe zu uns hinstellt und uns auf diese Weise erreichen will. Wo er uns Menschen erreicht? Wahrscheinlich sehr unterschiedlich. Dem Jakob kommt Gott eben im Traum nahe und dieser Traum verwandelt ihn. Es ist nicht so, dass es eine verträumte Angelegenheit ist, sondern es geht danach sehr konkret weiter. Er muss seinen Weg ja irgendwie fortsetzen, keine leichte Angelegenheit. Er träumt, aber hellwach lenkt er dann seine Schritte weiter bei klarem Verstand. Und anderen Menschen kommt Gott eben in seinem Wort nahe, in der Bibel gelesen, in der Predigt gehört, zugesprochen bei der Taufe, bei der Konfirmation, bei der Hochzeit oder im Lied gesungen. Man hört plötzlich Gottes Stimme und begreift, ich selbst bin damit gemeint. Das gilt mir. Gott kann uns im Traum in seinem Wort, aber er kann uns auch in anderen Menschen begegnen. Sie werden auf diese Weise zu Boten Gottes. Da spricht uns jemand an, da nimmt uns jemand in den Arm und wir wissen und ahnen, hier ist doch irgendwie Gott im Spiel. Und wo Gott im Spiel ist, da werden Menschen erschüttert. Wenn Gott im Spiel ist, lässt uns das nicht kalt. Darum heißt es von Jakob, er fürchtete sich und sprach, wie ist diese Stätte furchterregend? Nichts anderes ist dies als das Haus Gottes. Dies ist das Tor zum Himmel. Haus Gottes, Bet-El, mitten in der Wüste, ein Haus ganz zum Himmel hin geöffnet, Ort der Einkehr, Ort der Hinkehr. Es gibt viele Orte und viele Möglichkeiten, die Nähe Gottes zu spüren, für die Begegnung mit Gott. Bethel, ein Gotteshaus, eine Gottesbegegnung, eine wichtige Station auf dem Weg, dem Lebensweg, ein Haltepunkt der Vergewisserung über Herkunft, über Weg und Ziel in der großen Bewegung unseres Lebens. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, bewahre euch in eurem Fühlen, eurem Denken und Handeln im Sinne Jesu Christi, unseres Herrn. Amen.